Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Der Berliner Senat hat das 2G-Optionsmodell beschlossen. Demnach können Betreiber wie etwa Gastwirte entscheiden, ob sie bei dem 3G-Modell bleiben, also Geimpfte, Genesene und Getestete einlassen, oder ob sie auf 2G setzen, also nur Geimpfte und Genesene einlassen und dafür aber mehr Gäste haben können, die dann auch enger zusammenrücken dürfen. Dieses 2G-Optionsmodell sollte zunächst ohne Ausnahme gelten, auch nicht für Kinder unter 12. Das hat ganz schön für Empörung gesorgt, weil für Kinder unter 12 gibt es derzeit ja noch gar keinen zugelassenen Impfstoff. Jetzt hat der Senat zurückgerudert. Die Einzelheiten dazu hat unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann.
Gegenwind und Kritik aus den Reihen der Koalition an dem vom Senat am Dienstag beschlossenen 2G-Optionsmodell ohne Ausnahmen für Kinder. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, ist irritiert und spricht von einem Fehler.
Dabei werden die Kinder einmal mehr vergessen. Und die Kinder und Jugendlichen haben aber den Großteil der Last in der Corona-Zeit getragen mit den Schulschließungen und so weiter. Deswegen braucht es dringend eine Regelung, die den Kindern Zugang verschafft, also 2G plus Kinder, wenn sie so wollen.
Die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey ist ebenfalls für eine Ausnahme für Kinder, um ihre Teilhabemöglichkeit nicht zu beschränken, weil sie zu klein für die Impfung sind.
Ich finde wichtig, wenn wir Modelle wie 2G machen, um eben der Gastronomie, den Kultureinrichtungen mehr Möglichkeiten für die Rückkehr zur Normalität auch zu schaffen, dann muss man es so machen, dass es eben nicht auf Kosten der Kinder und Familien geht.
Im Senat sei der Beschluss zu dem 2G-Optionsmodell ohne eine Ausnahme für Kinder gestern aber einhellig gewesen, so sei es ihr übermittelt worden, betont die Politikerin. Doch wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung in der Senatssitzung? Bettina Jarasch.
Es gab einen Entwurf von Senatorin Kalaitschi und ganz offensichtlich hat niemand von den anwesenden Senatorinnen, weder von unseren noch auch von der Linken, deutlich genug interveniert, um diese Vorlage nochmal aufzuhalten und zu ändern. So muss man das sagen.
Interveniert habe die Linke laut ihrem Fraktionschef Carsten Schatz. Seine Fraktion habe sich schon lange für 2G plus ausgesprochen.
Das haben wir auch so vorgetragen. Gestern im Senat hat sich da keine Mehrheit für gefunden. Das ist schade. Aber wenn sich jetzt unter öffentlichen Diskussionen die Position bei den Partnerinnen ändert, dann nehme ich das auf Reuter Kenntnis.
Nun also am Tag darauf die Korrektur hin zur Ausnahme für Kinder bei 2G. Sie sollen also etwa in Restaurants, die sich für 2G entscheiden, Zutritt haben. Warum nicht gleich so, fragt die Opposition. Der Senat brauche eine 1D-2H-Regel, hält der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner rot-rot-grün vor. Erst denken, dann handeln. Inhaltlich will auch er Ausnahmen für Kinder, ebenso der Gesundheitsexperte der FDP-Fraktion Florian Kluckert. Ansonsten schlägt er in dieselbe Kerbe und kritisiert den Senat.
Es ist unmöglich, das verschafft auch kein Vertrauen in die Politik des Senats, aber es ist auch typisch für den Senat, dass er erst was macht und sich dann hinterher Gedanken macht, ob das das Richtige ist.
Für die Opposition ist im Wahlkampf das Hin und Her auf Koalitionsseite ein willkommener Angriffspunkt. Keine Ausnahme soll nach RBB-Informationen anders als für Kinder offenbar für Menschen gelten, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen.
Informationen von Kirsten Buchmann. Auch die Brandenburger Landesregierung hat das 2G-Optionsmodell beschlossen, allerdings gleich mit Ausnahmen für Kinder unter 12. Alle anderen aber, die nur getestet, aber nicht genesen oder geimpft sind, müssen draußen bleiben, wenn sich Gastronomen für diese 2G-Option entschieden haben. Wie diese Option bei den Wirten und Kulturveranstaltern in den Regionen ankommt, wollte RBB-Reporter Philipp Barnsdorf wissen und er hat sich umgehört.
In Frankfurt-Oder machen sich viele Gastwirte wenig Sorgen um 3G oder 2G. Das müssen sie auch nicht, denn in Frankfurt liegt die Inzidenz noch unter dem Wert, ab dem die Regeln angewendet werden müssen. Aber der ein oder andere macht sich Gedanken, falls sich im Herbst wieder mehr Leute mit Corona infizieren und es dann auch zu kalt ist für Außengastronomie. Zum Beispiel Stefan Klopsch vom Bistro Brot und Zucker in der Frankfurter Innenstadt. Er könnte sich mit der 2G-Regel anfreunden, auch wenn Leute, die nur einen negativen Corona-Test haben, dann draußen bleiben müssen.
Ich nutze eher die Alternative 2G und kann meine Stühle und Tische so hinstellen, wie ich vorher wollte. Und die Leute können sich die dann rein wollen, frei bewegen. Mir ist natürlich durchaus bewusst, dass ich damit auch ein Stück weit die Gesellschaft spalte. Aber ganz ehrlich, ich habe ein Business und das muss ich halt betreiben.
Daniel Grabo hat 2 Diskotheken in Frankfurt-Oder. Auch er freut sich über die 2G-Option.
Für uns ist es eine konkrete Option. Sicherlich können wir natürlich noch nicht einschätzen, wie viel unserer Gäste in der Zielgruppe schon geimpft sind. Aber man kann sich jetzt zumindest da auch rantasten, weil wenn wir Veranstaltungen im Raum stellen, wo wirklich wieder normale Atmosphäre möglich ist, werden wir sehr schnell merken, wie weit wir da kommen.
Das Multikulturelle Zentrum in Templin, MKC, ist der Ort für Kultur und Kino in der Kurstadt. MKC-Leiterin Katrin Bohm-Berg sieht die Sache etwas anders.
Ich bin eigentlich erstmal der Meinung, als öffentliches Haus, ich möchte niemanden ausschließen. Und ich möchte eigentlich erstmal bei der 3G-Regel bleiben. Und ich glaube auch, dass selbst wenn ich 2G mache, dass die Leute jetzt nicht auf einmal mit 300 Personen gleichzeitig wieder im Saal sitzen wollen.
Auch im Theater am Rand in Zollbrücke, direkt an der Oder, ist man noch zurückhaltend, ob sie auf die Option 2G, also nur Genesene und Geimpfte einzulassen, zurückgreifen wollen, erzählt Sprecher Uwe Wolf.
Ja, wir haben uns dazu noch nicht endgültig verständigt, aber ich denke, wir werden diese Regelung vorerst nicht nutzen, weil uns sehr wichtig ist, dass alle Besucher und Besucherinnen zu uns kommen können, die zu uns kommen möchten. Wir möchten keinen ausschließen. Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, sollen trotzdem zu uns ins Theater kommen können.
Geteiltes Echo also in Ostbrandenburg bei Veranstaltern und in der Gastronomie zur 2G-Optionsregel. Philipp Barnsdorf hat zusammengefasst. Seit einer Woche streiken jetzt die Pflegekräfte von Charité und Vivantes und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vivantes-Tochterfirmen. Auf den letzten Wahlkampfmetern geben die Politiker reihenweise Solidaritätsadressen ab und beteuern, dass die Probleme gelöst werden sollen. Zählbares ist aber bisher nicht dabei herausgekommen. Bis zum Wochenende wird deswegen erstmal weiter gestreikt. Für danach gibt es aber Perspektiven. RBB-Reporter Christoph Reinhardt hat Einzelheiten.
Immerhin bei den Vivantes-Tochterunternehmen gibt es Bewegung. Seit Anfang des Jahres verhandle man, berichtet Verhandlungsführer Ivo Garbe. Monatelang habe es gar keine Angebote gegeben.
Seit gestern sind wir jetzt damit konfrontiert, dass Vivantes ein Angebot vorgelegt hat, was vollkommen unzureichend ist.
Denn die Gewerkschaft will für alle Beschäftigten der Tochterunternehmen den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVÖD anwenden. 35 Millionen Euro jährlich soll das kosten. Vivantes habe 5 Millionen Euro angeboten, sagt Garbe. In einer außerordentlichen Sitzung habe die Tarifkommission das noch am frühen Morgen abgelehnt. Verhandelt werden soll trotzdem.
Wir wollen schnellstmöglich an den Verhandlungstisch und wir wollen schnellstmöglich Ergebnisse erzielen.
Am Samstag könne verhandelt werden, so das Angebot, denn da werde bei den Töchtern sowieso nicht gestreikt. Und wenn das Wochenende nicht ausreiche, deutet Verdi an, könnten die Verhandlungen am Montagvormittag fortgesetzt und der Streik so lange ausgesetzt werden. Und auch bei der zweiten Forderung nach einem Entlastungstarifvertrag für die überlasteten Gesundheitsberufe gibt es Zeichen der Annäherung, zumindest bei der Charité. Am Samstag soll es ein Spitzengespräch geben, bestätigte am Nachmittag die Verdi-Tarifkommission. Sollte es nach einer gründlichen Bestandsaufnahme zu einer Verständigung kommen, könnte der Streik in der kommenden Woche enden. Charité-Verhandlungsführerin Carla Eisel bekräftigte ihre Verhandlungsbereitschaft. Bei der Verdi-Kernforderung nach einer verbindlichen Entlastung sei man aber deutlich auseinander, sagt Eisel. Der geforderte Freizeitausgleich nach besonders belastenden Schichten könne in einen Teufelskreis und zu noch größerer Personalknappheit führen. Verdi-Verhandlungsführerin Maike Jäger sprach von einer großen Diskrepanz. Lächerlich sei das aktuelle Charité-Angebot.
Man redet da im Schnitt pro Verstoß von 10 Euro. Unsere Forderung ist, dass 3 Verstöße einen Freizeitausgleich von einem Tag ergeben.
Immerhin, an der Charité sind Verhandlungen in Sicht. Bei Vivantes stehen die Zeichen weiter auf Streik. Dort sei man zuletzt zwar bereit gewesen, über die Reduzierung von Belastungen zu reden, sagte Jäger, keineswegs aber über den geforderten Belastungsausgleich. Verdi hofft noch auf politische Unterstützung, um den landeseigenen Klinikkonzern doch noch an den Verhandlungstisch zu bringen. Am Donnerstag will Verdi 500 bis 1000 Streikende zu einer Kundgebung vom Berliner Abgeordnetenhaus mobilisieren. Die letzte Sitzung vor den Berliner Wahlen dürfte die vorerst letzte Gelegenheit für die Streikenden sein, den Wahlkämpfenden nach der besonders belastenden Corona-Situation Verbesserungen für die Pflegekräfte abzutrotzen.
Informationen zum Krankenhausstreik von RBB-Reporter Christoph Reinhardt waren das. Und auch bei der Arbeiterwohlfahrt schwelt ein Tarifkonflikt. Immer wieder gab es dazu Streiks, vor allem in den AWO-Kindertagesstätten. Auch jetzt wieder. Worum geht's, woran hängt's und wie geht es denjenigen damit, die unter dem Streik besonders leiden? Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat sich umgehört.
Sie beraten Wohnungslose, pflegen Alte, betreuen Kinder oder begleiten Geflüchtete oder Menschen mit Behinderung. Das Angebot der Arbeiterwohlfahrt ist breit gefächert und deckt viele Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge ab. Verbände wie die die AWO erledigen Aufgaben, die dem Staat obliegen, die der aber allein mit seinen eigenen Einrichtungen nicht schafft. Das wäre an sich kein Problem, klaffte nicht zwischen Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und jenen bei den Verbänden eine große Gehaltslücke von mehreren hundert Euro im Monat. Für Susanne Feldkötter, stellvertretende Landesbezirksleiterin bei Verdi, ein unhaltbarer Zustand.
Also Verdi fordert, dass diese Kollegen endlich den TVL, den Tarifvertrag der Länder, bekommen, weil der ist sozusagen auch der, den die öffentliche Hand in anderen Situationen für gleichwertige Tätigkeiten zahlt. Und wir erwarten auch, dass auch AWO-Beschäftigte das gleiche Gehalt für die gleiche Arbeit bekommen.
Bereits im August waren rund 2000 AWO-Mitarbeiter zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Die Reaktion des Arbeitgebers im Anschluss: Schweigen. Darum wird diesmal 4 Tage lang gestreikt, von Mittwoch bis Freitag und dann noch einmal am Montag der kommenden Woche. Am Dienstag wird dann wieder verhandelt. AWO-Landesgeschäftsführer Oliver Bürgel zeigt Verständnis für das Anliegen seiner Beschäftigten, sieht sich aber in der Klemme. Schließlich finanziere sich die AWO aus Mitteln von Bund, Land, Kommune und anderen Geldgebern und alle seien bemüht zu sparen.
Die meisten dieser Finanzierungsquellen sind nicht tarifrefinanziert. Wir haben häufig die Situation, dass die Tarifsteigerungen in den Zuwendungen nicht abgebildet werden. Und deshalb können wir als Arbeiterwohlfahrt zurzeit mit den Mitarbeitern und Verdi zusammen sagen, ja, wir möchten gerne 100% TVL bezahlen, wir können es faktisch aber nicht.
In den vergangenen Jahren habe in der Landesregierung langsam ein Verständnis dafür eingesetzt, dass der soziale Sektor auskömmlich finanziert werden muss. Doch die Mühlen mahlen langsam. Und währenddessen warten Sozialarbeiter, Pflegepersonal und Kita-Erzieherinnen weiterhin darauf, dass ihre Gehälter angeglichen werden. Auch die Eltern aus der AWO-Kita Löwenzahn in Kreuzberg haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Streiks erlebt und viel Verständnis für das Kita-Personal. Nach den zusätzlichen Schließungen durch die Lockdowns in der Pandemie geht ihnen jetzt aber langsam die Puste aus, erklärt Caroline Röckelein, Mutter eines 3-jährigen Kita-Kindes.
Wir sind beide selbstständig. Wir haben keine Großeltern, die hier in der Nähe wohnen. Und jetzt ganz konkret in dieser Woche ist es so, dass ich einen super wichtigen Job absagen musste, weil 4 Tage kann man einfach nicht mal so überbrücken. Und es ist für jemanden, der selbstständig ist und sowieso gerade aus dieser Pandemiezeit kommt und jetzt endlich in der Lage ist, wieder zu arbeiten, einfach nicht mehr akzeptabel.
Mittelfristig also eine Frage an die Politik. Wann wird es vom Land Berlin mehr Geld für die AWO geben? Das kann der neue oder alte Finanzsenator wohl erst nach der Wahl beantworten.
In Berlin streiken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat den aktuellen Stand im Tarifkonflikt zusammengefasst. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Die Sendung können Sie auch als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.